Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, zusammen mit meiner Frau hier in München sein zu dürfen und habe mich auch sehr gefreut über den Abstimmungsprozess, was die Formulierung des Themas und der ganzen Unterthemen anging und so dieser geniale Schlusszuschnitt mit den Begriffen vertikal, horizontal, Exkurs und universal, das ist hier irgendwo im Hause der Veranstalter erbracht worden, diese kreative Leistung. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ich sehe gerade, wir müssen sehen, hoffentlich kommt es mit dem Format, mit der Umwandlung dieses PowerPoint-Formats jetzt hier auf die Projektion hin. Das, denke ich, werden wir mit vereinten Kräften schaffen. Ja, ein dramatisch spannendes Thema Gottes. Geniale Lösung für unser größtes Problem. Liebe Geschwister, was ist unser größtes Problem? Was ist mein größtes Problem? Ihr Schicksal hielt Millionen von Menschen in Atem. Das war natürlich medial auch entsprechend gepusht. Man hätte sicherlich auch andere dramatische Ereignisse in dieser Weise betrachten können über mehrere Wochen hinweg. Aber nun war es eben mal dieses. Am 23. Juni waren sie beim Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang Khun von Wassermassen überrascht worden. Rund 1000 Kilometer nördlich von Bangkok, eine Fußballmannschaft, 12 Jungs und ihr Trainer, die Jungs zwischen 11 und 16 Jahren. Erst nach 9 Tagen wurden sie dann von Höhlentauchern entdeckt und sofort begann dann der Kampf gegen das Wetter, der Kampf gegen die Zeit. In Thailand ist gerade Monsunsaison, also mit heftigen Regenfällen. Und in allem Chaos und in aller Angst war wenigstens eines klar. Was ist das größte Problem dieser Jungs? Sie waren gefangen in einer Höhle, festgehalten an einem lebensbedrohlichen Ort. Und wenn nicht in absehbarer Zeit Hilfe kommen würde, dann würden sie früher oder später elend zugrunde gehen. Sei es ersticken, sei es ertrinken, je nachdem, wie das mit den ganzen Regenfällen weitergehen würde. Weil der Befund eindeutig war, weil die Bedrohung klar erkannt war und klar benannt war, darum konnte man jetzt alle Kraft darauf fokussieren, das Problem zu lösen und eine Rettungsaktion zu starten. Was als harmloser Ausflug begonnen hatte, hielt dann in der Endphase mehr als 1000 Helfer über 2 Wochen in Atem. Und dabei gab es nur ein Ziel, es gab nur einen Auftrag, es gab nur eine Parole in dieser Zeit. Und diese Parole, dieser Auftrag lautete nicht, jetzt wollen wir mal versuchen, die Höhle dort etwas angenehmer zu gestalten, vielleicht ein paar Bilder aufzuhängen, ein paar Wandmalereien vorzunehmen oder Teppichboden auszulegen. Das war es bestimmt nicht. Das Ziel war auch nicht, einen Pädagogen dorthin zu schicken, um die Jungs zu belehren, wie wertvoll doch diese Herausforderung für ihre Charakterbildung wäre. Und das Ziel war ebenfalls nicht, ein paar Lehrer dorthin zu schicken, um den Schulunterricht nachzuholen, der in dieser Zeit ausfallen würde. Sondern es gab nur ein Ziel, es gab nur eine Parole, es gab nur einen Auftrag, sie rauszuholen aus der Höhle und sie zu befreien aus diesem Ort, der ihr Leben bedrohte. Und alle sonstigen Hilfsmaßnahmen, dass man ihnen Decken brachte, dass man für Nahrung sorgte, alle anderen Hilfsmaßnahmen dienten diesem einen großen Ziel, sie rauszuretten aus dieser Höhle, in der sie unter Bedrohung ihres Lebens gefangen gehalten wurden. Was ist unser größtes Problem? Die Jungs in der Höhle hätten wie aus der Pistole geschossen eine Antwort darauf geben können. Wir wollen hier raus, wir brauchen Rettung. Es geht um unser Leben. Die meisten Zeitgenossen tun sich schwer mit einer solchen Antwort im Hinblick auf ihr Leben. Was ist ihr größtes Problem? Also angenommen, wir würden heute Nachmittag eine Umfrage hier in der Münchner City machen und unsere Zeitgenossen fragen, was ist ihr größtes Problem? Da kämen ganz unterschiedliche Befunde zusammen und vielen wird es gehen wie einem Patienten, der mit seinen Schmerzen, die er nicht genau diagnostizieren kann, von Arzt zu Arzt rennt, von Praxis zu Praxis und jeder stellt eine andere Diagnose. Und Sie haben bemerkt, unsere Frage reicht ja noch weiter. Sie geht von einer Behauptung aus, dass das größte Problem aller Menschen identisch ist. Dass alle Menschen dasselbe größte Problem haben. Ist das nicht eine halsbrecherische Verallgemeinerung? Wie kann man so etwas behaupten? Wer könnte es wagen, mit solcher Bestimmtheit zu sagen, was das größte Problem jedes Zeitgenossen auf jedem Kontinent wäre? Und wenn wir dann vom Motto dieser Konferenz zum ersten Thema heute Morgen kommen, dann wird die Luft noch dünner. Die Veranstalter haben über diesen ersten Vortrag wie in großen Buchstaben das Signalwort vertikal gemalt. Und Sie wissen, vertikal bedeutet senkrecht von oben nach unten, eben im Gegensatz oder im Unterschied zu horizontal. Und das führt uns zu unserer ersten These, die vertikale Not, das größte Problem. Und wir müssen in diesem ersten Vortrag gewissermaßen die Basis für alles Weitere legen. Das größte Problem eines jeden Menschen ist ein vertikales, die vertikale Not. Und diese größte Not betrifft eben unser persönliches Verhältnis zu dem heiligen Gott, der unser Leben geschaffen hat. Das heißt, die größte Not des Menschen ist keine soziale Not, dass er vereinsamt ist. Die größte Not des Menschen, egal in welchem Elendsviertel er lebt, ist keine ökonomische Not, dass er verarmt wäre. Die größte Not des Menschen ist auch keine psychologische Not, dass er verunsichert sei. Und die größte Not des Menschen ist auch nicht eine medizinische Not, dass er verletzt, vergiftet oder versehrt wäre. Das sind alles ernstzunehmende Nöte und Probleme sozialer, ökonomischer, psychologischer, medizinischer und sonstiger Art. Aber es ist nicht das größte Problem. Und weiter. Die eigentliche Not in unserem Verhältnis zu Gott besteht auch nicht darin, dass dieses Verhältnis nur gestört wäre oder dass es unsicher wäre oder dass es beschädigt wäre, sondern die Not besteht darin, dass dieses vertikale Verhältnis total zerstört ist für jeden Menschen. Die tiefste Not in unserem Verhältnis zu Gott besteht nicht einmal darin, dass er uns fremd wäre oder dass er uns fern erscheinen würde, sondern die größte Not besteht darin, dass wir unter seinem gerechten Verdammungsurteil stehen auf ewig. Das ist die vertikale Not, in der sich jeder Mensch befindet, der in diese Welt hineingeboren wird. Das sind die Voraussetzungen, die wir klären müssen, liebe Geschwister. Und diese Diagnose konnte sich kein Mensch ausdenken, sondern Gott selbst hat sie uns in seinem Wort präsentiert, das wir jetzt endlich miteinander lesen müssen. Der erste, zweite und vierte Vortrag wird im Kern jeweils eine Bibelarbeit sein. Und wir kommen jetzt so schnell wie möglich zu Römer 3, dem Kernkapitel, in dem Paulus das uns von Gott her offenbart. Römer 3. Den Römerbrief muss man im großen Zusammenhang verstehen. Und Paulus bringt in Römer 3, Vers 20 gewissermaßen auf den Punkt, was er ab Römer 1, Vers 18 Schritt für Schritt argumentativ entfaltet hat. Und dort in Römer 3 erklärt Paulus unsere Not mit einem ganz bestimmten Begriff, nämlich mit dem Begriff der Rechtfertigung. Da sagt er, kein Mensch kann sich vor Gott rechtfertigen. Die ganze Argumentation beginnt in 1,18, wo Paulus beschreibt, es wird Gottes Zorn offenbart vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und dann beweist Paulus ab 1,18 bis 3,20, dass kein Mensch sich diesem Urteil, kein Mensch sich dieser Diagnose, kein Mensch sich diesem Befund entziehen kann, dass er wirklich universal für alle gilt. Das heißt, kein Mensch kann vor dem Urteil Gottes bestehen. Und dann sagt Paulus das in Vers 19 und 20, Kapitel 3. Wir wissen aber, dass das Gesetz, alles, was es spricht, zu jenen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes, das heißt durch menschliche Moral, kein Fleisch, also kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das ist die Diagnose. Das ist die vertikale Not. Und jetzt, liebe Geschwister, müssen wir den Begriff der Rechtfertigung klären, weil er uns durch diesen Vortrag und durch diesen Tag begleiten wird. Atemlos und mit gesenktem Kopf tritt der 13-Jährige ins Haus. Er sollte eigentlich schon vor einer Stunde wieder da sein, so war es abgemacht. Jetzt ist es 8:30. Und die erste Frage, mit der er zu Hause empfangen wird, lautet: Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das erklären willst. Er muss sich rechtfertigen. Einige Stunden später, abends 11:00, schleicht sich sein Vater nochmal zum Kühlschrank, um sich das letzte Mettwurstbrot des Tages zu gönnen. Das liegt so etwa in der Tendenz des Speiseplans für heute Mittag. Das wird uns motivieren, durchzuhalten bis zum Mittagessen. Und während er 23:00 noch leise die Kühlschranktür öffnet, geht plötzlich das Licht in der Küche an. Und seine kalorienbewusste Ehefrau steht im Raum und sagt: Na, was willst du denn um diese Zeit noch am Kühlschrank? Er muss sich rechtfertigen. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Und wer sich rechtfertigen muss, ist in der Defensive. Er braucht Argumente, aber er weiß nicht, ob sie überzeugen. Wer sich verteidigt, klagt sich an, sagt ein Sprichwort. Das stimmt auch nicht immer. Und natürlich kommt es auf die Instanz an, vor der ich mich rechtfertigen muss. Manche Instanzen sind ganz harmlos. Das mit der Küche 11:00 können Sie selber entscheiden, ob das harmlos ist oder nicht. Andere Instanzen sind es nicht. Aber vor einer Instanz muss sich jeder Mensch rechtfertigen. Und vor dieser Instanz entscheidet sich alles. Und damit haben wir ein echtes Problem. Denn gerade vor dieser Instanz kann sich keiner rechtfertigen. Hiob hat das mit Schrecken begriffen. Hiob 9, Vers 2 und 3, wo er sagt: Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist. Und dass ein Mensch, achten wir auf die Formulierung, nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann ihm auf 1000 nicht eins antworten. Hiob 9, Vers 2 und 3. Später hat Hiob dann doch versucht, mit Gott zu rechten, und er ist kläglich gescheitert. Hiob 40. Und diese Situation hat Paulus mit Sicherheit auch vor Augen, wenn er in Römer 3, 19 und 20 schreibt, dass jeder Mund verstopft wird durch das Urteil Gottes. Jeder Mund verstopft wird. Jedes Maul gestopft wird. Und was Hiob verstanden hat, sagt Gottes Wort, das gilt für alle Menschen. Jeder Mensch steht in einer Beziehung zu seinem Schöpfer, ob er das weiß oder nicht, ob er das will oder nicht, ob er das zugibt oder nicht. Das ist eine Tatsache. Und jeder Mensch wird deshalb von seinem Schöpfer zur Rechenschaft gezogen. Und deshalb stellt der heilige Gott zunächst eine Gefahr dar für uns. Und das haben auch die Jünger deutlich begriffen, als sie Jesus kennengelernt haben. Man kann das sehr schön im Markus-Evangelium zum Beispiel nachlesen, Markus 4, Vers 40 oder Lukas 5, Vers 8, wo Petrus begreift oder anfängt zu begreifen, wen er mit Jesus vor sich hat, bei diesem dramatischen Fischzug, und er dann nicht sagt: Okay, Jesus, das wird gut, sondern er sagt: Geh weg von mir. Wir passen nicht zusammen. Und so ist auch Römer 3, 19 bis 20 das Ergebnis einer langen, ausführlichen Argumentation. Vers 19 sagt am Ende: Alle Welt ist vor Gott schuldig. Das heißt, jeder muss sich vor Gott rechtfertigen. Und Vers 20 sagt: Keiner kann sich selbst rechtfertigen. Jeder muss sich vor Gott rechtfertigen. Keiner kann sich vor Gott rechtfertigen. Und Johannes der Täufer hat es genauso formuliert in Johannes 3, Vers 36, wo er gesagt hat: Wer Jesus den Glauben, den Gehorsam, das Vertrauen verweigert, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Der kommt da nicht irgendwann mal hin, sondern er bleibt darunter. Martin Lloyd-Jones, wahrscheinlich einer der größten Prediger des 20. Jahrhunderts, von Haus aus Mediziner, hat oft die Aufgabe des Mediziners mit der des Predigers verglichen. Und er hat gesagt, ein grundsätzlicher Unterschied besteht darin, dass der Mediziner für jeden einzelnen Fall durch eine gründliche Erhebung der Krankengeschichte eine ganz spezifische Diagnose formulieren muss. Der Prediger weiß von vornherein die Diagnose, nicht über jeden einzelnen seelsorgerlichen Aspekt, aber er weiß die grundsätzliche Hauptdiagnose über den Herzenszustand jedes einzelnen Menschen, das größte Problem eines jeden Menschen. Das ist die vertikale Not, der Mensch unter dem heiligen, gerechten Zorn Gottes, verdammt auf ewig in der Hölle verloren zu gehen. Und das Einzige, was ihn da herausretten kann, ist eben dann zweitens die vertikale Rettung. Das heißt, nur Gott selbst kann dieses Problem lösen. Und wie diese Lösung aussieht, beschreibt Paulus dann sehr differenziert mit dem Konzept der Rechtfertigung des Sünders. Also des Sünders, der sich selber nicht rechtfertigen kann. Paulus, wir bleiben jetzt mal bei Paulus, auch Jesus hat immer wieder über dieselbe Wahrheit gesprochen, etwa mit dem Stichwort: Wie kommt einer ins Reich Gottes, oder wie bekommt jemand das ewige Leben? Auch Paulus hat verschiedene Bilder und Konzepte verwendet, um diese eine Wahrheit von den unterschiedlichsten Seiten her anzuleuchten und deutlich zu machen. Es geht um Rettung von Verlorenen. Es geht um die Versöhnung von Feinden. Es geht um die Erlösung oder den Loskauf von Sklaven und Gefangenen. Und das Konzept, mit dem Paulus am ausführlichsten diesen Zusammenhang erläutert und entfaltet, ist das der Rechtfertigung. Es geht um den Freispruch von Verurteilten. Hier sehen wir wieder, dass das Format nicht ganz hinkommt, aber sie schieben das einfach in die nächste Zeile, was da hinten übrig bleibt. Dann funktioniert das. So, und jetzt geht es um die vertikale Antwort. Nur Gott kann dieses Problem lösen. Und jetzt schauen Sie mal genau hin, wie es nach Vers 20 weitergeht. Dann kommt ein völlig neuer Einschnitt. Und diesen Einschnitt beginnt Paulus mit dem Begriff jetzt aber. In vielen englischen Übersetzungen beginnt der Vers 21 mit den Worten but now. Eine typische Formulierung im Neuen Testament. But now. Und Martin Lloyd-Jones hat immer gesagt, praise God for the buts of the Bible. Lobt Gott for the buts of the Bible. Das ist entgegen diesem zerstörerischen, verzweifelnden Befund dann das große Aber Gottes gibt. Und dieses Aber Gottes beschreibt Paulus hier im Römerbrief mit dem Begriff der Rechtfertigung. Und er zeigt, die Initiative zur Rechtfertigung geht eindeutig von Gott aus. Ganz kurzer Werbeblock, ich habe das mit dem Büchertisch abgesprochen. Wer die aktuelle Debatte um die Rechtfertigung und auch die exegetischen Grundlagen etwas genauer studieren will, kann das in diesem Buch tun, das jetzt Ende letzten Jahres erschienen ist, noch zum Lutherjubiläum. Wann ist ein Christ ein Christ? Der Kampf um die Rechtfertigung gibt es unten am Büchertisch. Da können Sie das also ganz in Ruhe studieren. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Aspekte dieser vertikalen Rettung an. Und das Erste, was wir festhalten müssen, diese vertikale Rettung geschieht durch die Initiative des Vaters. Wenn wir den Abschnitt Römer 3, 21 bis 25 lesen, wird das deutlich. Ich lese es hier nach Schlachter 2000. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, also im Alten Testament angekündigt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, und dann wiederholt er nochmal den Befund von 1,18 bis 3,20, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt beschreibt er, wie diese Erlösung zustande kommt. Ihn, nämlich Christus, hat Gott, also hier Gott der Vater, zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine, nämlich Gottes Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst, nämlich Gott, gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Eine der zentralen, der dichtesten Texte des ganzen Neuen Testaments. Und wenn wir den in Ansätzen miteinander jetzt verstehen, dann haben wir die Hauptarbeit dieses Tages eigentlich schon geleistet, und davon hängen dann auch alle anderen Aspekte ab, die wir noch entfalten werden. Also, Gerechtigkeit ist die Initiative des Vaters. Gerechtigkeit Gottes, Gottes Geschenk für alle, die ihm glauben. Und Paulus sagt in Vers 21, dass Gott diese Gerechtigkeit am Kreuz gewissermaßen offenbart hat, manifestiert. Das heißt nicht nur gezeigt, sondern offenbart bedeutet hier, hat sie zugänglich gemacht. Er hat sie angeboten. Und deswegen hat Luther diese Gerechtigkeit auch passive Gerechtigkeit genannt. Nicht, weil der Mensch dabei passiv bleibt, das werden wir gleich noch sehen, sondern weil er diese Gerechtigkeit geschenkt bekommt. Er wird gerecht gesprochen. Und genau darin besteht diese Gerechtigkeit, Vers 24 und Vers 26, dann nochmal. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit spricht uns gerecht. Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass sie uns rechtfertigt, dass sie uns für gerecht erklärt. An dieser Stelle, nämlich als es zum ersten Mal gesagt wird in Römer 1, 16 und 17, hat Luther sich bekehrt. Weil er diesen Begriff Gerechtigkeit vorher immer falsch verstanden hatte. Er hat immer gedacht, Gottes Gerechtigkeit im Römerbrief ist die Messlatte seiner Heiligkeit. Und wenn uns im Evangelium auch noch Gottes Gerechtigkeit verkündigt wird, dann ist das Evangelium ja nur eine andere Form des Gesetzes. Das ist nämlich Gottes Messlatte zeigt. Und über diese Messlatte komme ich sowieso nicht drüber. Und dann wird mir nur noch ein weiteres Mal deutlich, dass ich verloren bin. Und Luther hat sich bekehrt, als er begriff, dass diese Gerechtigkeit, von der Paulus im Römerbrief spricht, eben Gottes Geschenk ist, dass er uns gerecht spricht, dass er uns rechtfertigt, obwohl wir aufgrund unserer moralischen Situation unter Gottes Zorn stehen, unter Gottes Urteil stehen. Wir sind schuldig, Vers 23 sagt das ja auch nochmal. Aber Gott rechtfertigt, das heißt, er erklärt uns für gerecht, obwohl wir in uns ungerecht sind. Er spricht uns frei, obwohl wir in unserer Schuld gefangen sind und den Tod verdient hätten. Er adoptiert uns als seine Kinder, obwohl wir bis dahin seine Feinde waren. Er hüllt uns ein in seine Gerechtigkeit, obwohl wir in uns voller Ungerechtigkeit stecken. Gott lässt für uns Gnade vor Recht ergehen. Er begnadigt uns, die wir die Todesstrafe verdient hätten. Und deshalb, 24a, werden wir ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade. Gott erlöst uns, sagt Paulus dann mit einem weiteren Begriff. Er kauft uns frei. Er kauft uns frei, obwohl wir gefangen sind in unserer Tendenz, schnurstracks in die Hölle zu laufen, wenn sich nichts ändert. Und wir werden gerechtfertigt, Vers 24. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Erlösung, der Begriff meinte damals Freikauf von Kriegsgefangenen, Freikauf von Sklaven, Freikauf von Kriminellen. Das war die Bedeutung des Wortes. Und Gott kauft uns frei. Und deswegen kann er uns gerecht sprechen. Und bei diesem Freikauf muss ein hoher Preis bezahlt werden. Und die große Frage lautet jetzt, wer bezahlt den Preis? Und womit wird der Preis bezahlt? Und die Antwort darauf gibt Paulus dann ab Vers 24, zweiter Teil. Schauen wir genau hin. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ja, du und wir beide predigen nicht parallel. Irgendjemand predigt hier noch mit. So, wir kriegen das hin. Also, ab Vers 24 nochmal. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und es ist erstmal ganz wichtig, dass ihr seht, es ist der Vater selbst, der den Preis bezahlt, den unser Freikauf kostet. Der Vater selbst bezahlt den Preis, indem er seinen eigenen Sohn in die Welt kommen lässt. Es ist also nicht so, dass diese Erlösung durch den Sohn, dem Vater mühsam abgerungen werden muss, damit er nicht sofort zuschlägt. Sondern es ist die Initiative des Vaters. Golgatha, so haben die Väter gesagt, ist eine Idee des Vaters. Und wir werden gerechtfertigt aufgrund der Erlösung. Weil Gott uns freikauft, kann er uns freisprechen. Weil Gott die Erlösung bezahlt, kann er rechtfertigen. Und was geschieht dadurch? Ihr Lieben, durch diesen Freispruch bekommen wir, die wir zu Jesus gehören, einen ganz neuen Status vor Gott, eine ganz neue Rechtsstellung. Das meint der Begriff der Rechtfertigung. Es geht uns wie jedem jungen Rekruten aus der Armee Napoleons, irgendwo in der Nähe von Paris. Kaiser Napoleon nimmt gerade eine Truppenparade ab und plötzlich scheut sein Pferd, so erzählt diese Geschichte. Und der einfache Rekrut, der in der Nähe steht, erfasst die Situation als Erster. Er springt aus der Reihe, ergreift den Zügel des Pferdes und bewahrt Napoleon vor einem peinlichen Sturz. Napoleon in seiner knappen, spontanen Art sagt zu dem Rekruten, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Und der verneigt sich und fragt zurück, von welchem Regiment, Majestät? Napoleon antwortet, von meiner Garde. Und er reitet weiter zum Ende der Parade. Der ehemalige Rekrut legt unverzüglich sein Gewehr ab, gesellt sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe stehen und sich dort unterhalten. Ein General betrachtet das sehr ärgerlich und sagt, was will denn dieser freche Kerl hier? Der junge Mann antwortet, dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Darauf der General, sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Und der junge Mann antwortet auf Napoleon deutend, er hat es gesagt. Ach, Entschuldigung, sagt der General, ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Das konnte er auch nicht. Das konnte er auch nicht, denn äußerlich betrachtet war der junge Mann ja immer noch ein Rekrut. Für das bloße Auge war er ja nicht als Offizier zu erkennen, sein unerfahrenes Gesicht, seine schlichte graue Uniform. Aber in seiner Stellung, in seiner rechtlichen Position hatte sich alles verändert. Er war jetzt wirklich Rittmeister mit allen dazugehörenden Rechten. Und diese Veränderung stützte sich auf eine Tatsache. Er hat es gesagt. Er, dessen Wort das entscheidende Gewicht hatte, Napoleon selbst. Und schaut, so geht es einem Menschen, wenn er Christ wird, wenn er gerechtfertigt wird, wenn er plötzlich zur Gemeinde der auserwählten Kinder Gottes dazugehört, wenn er Anteil an diesem enormen Vorrecht bekommt, Gottes Kind zu sein. Äußerlich unterscheidet er sich kaum zunächst mal von dem Menschen, der er vorher war. Aber in seiner Stellung vor Gott hat sich alles grundlegend verändert, denn er hat es gesagt. Er, dessen Wort alles entscheidet. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, da steht im Griechischen Exousia, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Einziger Unterschied zu dem Rekruten, da passt das Bild nicht, der Rekrut bekam diese neue Identität als Belohnung für eine eigene Leistung. Hier aber, im Vers 24, geschieht es geschenkweise, ohne Verdienst, durch Gottes Gnade. Er ernennt uns zu seinen Kindern, er erklärt uns als gerecht, er spricht uns frei. Und ganz wichtig, liebe Geschwister, dieser gesamte Prozess, diese Verwandlung geht von Anfang an vom Vater aus. Er ist der Urheber der Rechtfertigung. Und jetzt das Zweite, wie macht er das? Die vertikale Rettung ist die Initiative des Vaters, die er verwirklicht durch den Kraftakt des Sohnes. Also vertikale Rettung ist zugleich der Kraftakt des Sohnes. Immer noch ist es der Vater, der zunächst handelt. Schaut Vers 25. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott zum Sühnopfer, das müssen wir jetzt genau klären, was das heißt, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Es gibt wenige biblische Lehren, die im Laufe der Zeit, auch der letzten Jahrzehnte, so bekämpft worden sind oder teilweise auch so vernachlässigt worden sind, wie das, was Paulus hier schreibt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Ihn hat Gott öffentlich aufgestellt auch als Sühnopfer. Es gibt im Eingangsbereich des Ulmer Münsters, vielleicht hat das einer von Ihnen schon mal gesehen, ein Gemälde des Kunstmalers Bartholomäus Zeitblom, Zeitgenosse Luthers. Und auf diesem Gemälde ist dargestellt, wie Gott, der Vater, den geschundenen, blutüberströmten, im Tod erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter so entgegenhält, als würde er ihn den zum Glauben anbieten. Schau, das ist für dich geschehen. Diesen gekreuzigten Jesus halte ich dir hin zum Glauben. Er hat ihn öffentlich aufgestellt. Diese evangelistische Darbietung des Sühneopfers Jesu durch den Vater. Das meint Paulus mit dieser Formulierung. Er hat ihn als Sühnopfer hingestellt. Und erneut macht Paulus hier deutlich, dass der Vater nicht erst durch den Sohn besänftigt werden muss, sondern man kann sagen, Rechtfertigung heißt, Gott selbst gibt sich selbst im Sohn, um uns vor sich selbst zu retten. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten, nämlich vor seinem gerechten Verdammungsurteil. Und um das zu verwirklichen, ist eben dieser Kraftakt erforderlich, der dem Sohn alles abverlangt. Und wir müssen jetzt genauer nochmal klären, worin besteht dieser Kraftakt im Einzelnen. Paulus sagt 25, ihn, also den Sohn, hat Gott, der Vater, zum, und jetzt zwei Begriffe, die entscheidend sind, zum Hilasterion bestimmt in seinem Blut. Durch den Glauben, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Jetzt ganz kurz, Jesus wird hingestellt. Man kann diesen Abschnitt auf zwei verschiedene Weisen übersetzen. Man kann den Begriff des Blutes unterschiedlich beziehen. Im Ergebnis ändert das nichts an der inhaltlichen Aussage, aber Sie müssen das wissen, damit Sie nicht verwirrt werden durch verschiedene Übersetzungen. Man kann das übersetzen, Jesus wird hingestellt als Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. So haben wir es etwa bei Schlachter 2000. Oder man kann es übersetzen, Jesus wird hingestellt für den Glauben als Sühnopfer in seinem Blut. Das Letztere halte ich in diesem Fall für die wahrscheinlichere Übersetzung, weil in der Regel nicht vom Glauben an das Blut, sondern vom Glauben an das Opfer gesprochen wird. Also wenn man es mit anderen Formulierungen in der Bibel vergleicht, in der Quintessenz im Ergebnis ist es das Gleiche, dass wir glauben an den Jesus, den Gott geopfert hat, der sich selbst geopfert hat, indem er sein Blut am Kreuz vergossen hat. Also ich halte aber die zweite Übersetzung, hier sehen wir auch wieder, wie das Format etwas auseinandergerutscht ist, für den Glauben hat er ihn hingestellt, zum Glauben, als Sühnopfer in seinem Blut. So, und jetzt müssen wir diese beiden Begriffe klären, Hilasterion und Blut, was sie jeweils meinen. Hilasterion wird oft übersetzt mit Sühne oder Sühnopfer und der andere Begriff in seinem Blut. Man kann Hilasterion auch übersetzen mit Gnadenstuhl. Und damit kommen wir der Sache schon näher. Sie wissen, es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die wurde nötig, schon im 3. Jahrhundert vor Christus spätestens, als viele Juden, die in der griechischen Diaspora lebten, nicht mehr Hebräisch das Alte Testament lesen konnten. Und nun gucken wir mal, Hilasterion ist der griechische Begriff, der natürlich auch bei Paulus auftritt. Was wird mit Hilasterion in der Regel übersetzt? Kaporet. Der hebräische Begriff Kaporet. Und wissen Sie, was die Kaporet ist? Die Kaporet ist der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Man kann das auch übersetzen mit Gnadenthron oder Gnadenstuhl. Am großen Versöhnungstag, 3. Mose 16, da wurde an diese Kaporet, an dieses Hilasterion, das Blut von Opfertieren gesprengt. Hilasterion ist der Ort der Sühnung mittels des Blutes. Und Paulus sagt, Gott hat Jesus hingestellt zum Hilasterion. Jesus in seinem Kreuz ist der Ort, wo die Sühne geschieht. Und überlegen wir mal, welche starke Symbolik da noch mitläuft. Unter dem Ladendeckel, was war unter dem Ladendeckel? In der Bundeslade die Gesetzestafeln. Unter dem Ladendeckel sind die Gesetzestafeln zugedeckt. Das heißt, wo Sünde gesühnt wird, da hat das anklagende Gesetz seine verdammende Macht gegenüber dem Sünder verloren. Die Kaporet deckt die Gesetzestafeln zu. Was geschieht dort an diesem Hilasterion? Wodurch wird die Sühne gewirkt? In seinem Blut. Das heißt, der gekreuzigte Jesus ist der Gnadenstuhl, ist der Sühneort, öffentlich hingestellt. Und was Jesus dort an diesem Kreuz bewirkt, beschreibt Paulus mit der Hingabe seines Blutes. Und sein Blut ist eine Metapher, ist ein Bild für den Opfertod Jesu. Paulus sagt nicht, dass das Blut irgendeine magische Wirkung hätte, sondern das Blut ist die reale Umschreibung dafür, dass Jesus sein Leben für Sünder geopfert hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. So wie der hohe Priester das Blut des ersten Ziegenbocks an diesen Gnadenstuhl sprengte, hat Jesus sein eigenes Blut am Kreuz vergossen. Und so kommt an diesem Kreuz Christi eben zusammen, was für die Sünde erforderlich ist. Jesus hingestellt zum Hilasterion in seinem Blut. Jesus ist zugleich der Ladendeckel, er ist sozusagen der Ort der Sühne und er ist derjenige, der stellvertretend das Opfer für Sünder bringt. Indem er sein Leben hingibt, vergießt er sein Blut und nimmt den Platz der Sünder ein. Er stellvertretend für uns lässt sich schlagen. Er wird für uns zum Fluch, wie Paulus in Galater 3 schreibt. Stellvertretung, das ist das Wunder der Stellvertretung, was Paulus hier beschreibt. Die Geschichte erzählt von der Oktoberrevolution in Russland 1917, als die Bolschewiki den Winterpalast in St. Petersburg erobert hatten und die alte Regierung, einige Mitglieder der alten Regierung verschanzten sich in den Palast. Die letzten Regierungstruppen wurden verhaftet. Am nächsten Morgen mussten sich alle Männer am Hof aufstellen, die man gefangen hatte. Und dann hieß es, jeder Zehnte wird erschossen. Abzählen. Immer der Zehnte. Ein junger Mann bekam die Zahl 20. Ganz junger Kerl. Die Todesfurcht packte ihn. Und in dem Augenblick bemerkt er, wie jemand ihn leise am Ärmel packt und auf die Seite zieht und an seine Stelle tritt. Es war der alte Seelsorger der Admiralskathedrale. Und er starb dann für ihn. Und er rettete so sein Leben. Und ihr Lieben, das ist es. Jeder, der zu Jesus gefunden hat, der zum Kreuz Jesu gefunden hat, der auf dieses Sühnopfer vertraut, das Jesus für uns gebracht hat, der kann das für sich bezeugen. Dass Jesus ihn irgendwann am Ärmel gepackt hat und aus dieser Todesposition herausgezogen hat. Er hat mit mir getauscht. Er hat meine Stelle eingenommen. Er hat meine Schuld getragen, meine Strafe auf sich gezogen. Und dass dies gültig ist und dass dies standhält, hat Gott dadurch bewiesen, dass er diesen Gekreuzigten triumphierend real von den Toten auferweckt hat. Nur im Unterschied zu diesem jungen Kerl in Russland hätte ich die Strafe verdient gehabt. Ich hätte nicht verdient gehabt, erschossen zu werden, sondern ich hätte verdient gehabt, auf ewig in der Hölle verloren zu sein, was viel schlimmer ist. Aber die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das, liebe Geschwister, ist das Evangelium. Das ist das Geheimnis der Stellvertretung. Und dieser Vers macht deutlich, wie im Kreuz Jesu beides zusammenkommt. Es ist der Ort, an dem die Sühne geschieht. Und es ist das Opfer, mit dem die Schuld getilgt wird, stellvertretend. Und damit wird auch noch etwas deutlich. Jesus, weil er dieser Ladendeckel ist, vor dem die Sühne geschieht, ist zugleich auch die Instanz, vor der diese Sühnung geschieht. Also er ist derjenige, der das Opfer bringt und zugleich repräsentiert er Gott. Und damit die Instanz, vor die dieses Opfer zu bringen ist. Er ist beides. Er ist der Richter und er ist der Retter. Er ist die Instanz und er ist der Verurteilte. Und all dies realisiert er im Kraftakt des Kreuzes. Und verstehen wir, liebe Geschwister, so kommt auf geheimnisvolle Weise der Richter und der Retter zusammen, die Nähe Gottes des Vaters, die im Sühnopfer des Sohnes für uns zugänglich wird. Und so verbindet das Kreuz diese Spannungspole von Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Und nochmal, damit sind alle Einwände als absurd abgewiesen, die sagen, die Lehre über das Sühnopfer und die stellvertretende Strafübernahme Jesu würde den Gott der Bibel an die heidnischen Götzen heranrücken. Nein, es ist völlig was anderes. Heidnische Götzen sind auf Rache. Aber Gottes Zorn ist die Folge seiner Vollkommenheit, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit. Er kann Sünde nicht dulden, ohne damit aufzuhören, der Gott zu sein, der er ist. Und heidnische Götzen fordern Opfern von Menschen, aber der lebendige Gott ergreift selbst die Initiative und gibt sich zum Opfer hin in seinem Sohn Jesus Christus. Was für ein geniales Wunder. Und weiter. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus kommt ja als Gottes Sohn auf die Welt, ohne Sünde, das vollkommene Opfer. Aber er wird gleichzeitig Mensch, bleibt ohne Sünde und als Mensch tritt er gewissermaßen auf unsere Seite. Er kann unsere Schuld übernehmen. Er wird einer von uns. Und darum kann er am Gnadenstuhl in seinem Blut zum Stellvertreter für dem Tod verfallene Sünder, wie wir uns werden. Und auf diese Weise geschieht am Sühneort des Kreuzes, dass gesühnt wird. Und sühnen wörtlich heißt eigentlich, dem Anspruch von Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun. Sühnen bedeutet hier, den Zorn Gottes befrieden, den heiligen, gerechten, erforderlichen Zorn Gottes über die Sünde zu stillen, zu besänftigen, abzuwenden. Dafür gibt Jesus sein Leben hin. Dafür gibt der Vater den Sohn hin. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Das ist vertikale Rettung. Die Initiative des Vaters, der Kraftakt des Sohnes. Und jetzt der letzte Aspekt. Wie bekommt der Verlorene Anteil an diesem Wunder? Und das ist das dritte C, das Ergreifen im Glauben. Was Paulus immer wieder deutlich macht. Ergreif es! Der Glaube ist nicht eine eigenständige Leistung. Der Glaube ist nicht irgendetwas, wodurch der Sünder kooperiert mit Gott und seinen Teil gewissermaßen zu diesem Deal beiträgt. Und deswegen sagt ja auch Paulus, ohne Verdienst gerechtfertigt, 24. Durch seine Gnade. Ohne Verdienst. Ohne eigenen Anteil. Und zugleich ist dieses Glauben doch ein verantwortliches Handeln, zu dem wir ja immer wieder aktiv aufgefordert werden in der Bibel. Vertrauensvolle Annahme des Geschenks, ergreife es. Und nochmal, was Luther mit dem Begriff der passiven Gerechtigkeit umschreibt, ist die geschenkte Gerechtigkeit, ist nicht der passive Glaube. Der Glaube ist höchst aktiv, weil er nach Christus greift und sich an Christus klammert. Und solcher Glaube wird gewirkt allein durch die Verkündigung des Evangeliums. Und dieser Glaube, das zum Schluss, hat drei Aspekte. Zum einen, er bindet sich an Jesus als Person. Vers 22 nochmal, die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und nochmal, 26, Gott rechtfertigt den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Nur Glaube an Jesus persönlich ist rechtfertigender Glaube. Am Sonntag standen meine Frau und ich am Sterbebett eines guten Bekannten, der dann gestern wirklich diese Welt verlassen hat. Und es war uns nicht im Letzten klar, wie er in seinem Herzen steht zum Herrn. Viele Gespräche gegeben. Und uns war sehr deutlich, dass nicht mehr sehr viel Zeit sein würde. Und was wir versucht haben in diesem letzten Gespräch, war im Grunde genommen diese Botschaft von Römer 3 ihm nochmal zu sagen und deutlich zu machen, dass Jesus allein rettet und dass alles, was wir tun können in dieser Situation, ist, uns an Jesus zu klammern, uns auf Jesus zu verlassen. Luther hat das so schön formuliert. Er hat gesagt, was dann passiert, wenn wir uns auf Jesus verlassen? Christus und ich sind ein Kuchen. So nennt Luther das. Und damit will er deutlich machen, wenn die verschiedenen Ingredienzien beim Backen miteinander vermengt werden, Zucker, Safran, Milch, was auch immer da reinkommt, dann kann man das nicht mehr voneinander trennen. Christus und ich sind ein Kuchen. Er bindet sich an Christus als Person. Und diese Person ist der Retter und der angebetete Herr, mein Herr und mein Gott. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, echter Glaube verlässt sich auf das Sühnopfer Jesu zur Tilgung meiner Schuld. Echter Glaube gibt das zu. Ich brauche Vergebung durch Jesus. Ich bin ein verlorener Höllenkandidat. Und ich werde einzig und allein gerettet durch den Freispruch, den Jesus für mich erwirkt hat. Er ist mein Stellvertreter geworden. Und weil er sein sündloses Leben als Opfer für mich gebracht hat, darum darf ich meiner Rettung gewiss sein. Dadurch, dass ich zu ihm gehöre. In Christus übernimmt der Vater selbst stellvertretend die Schuld der Sünder. Und diese kostbare Wahrheit, die wird dem Sünder durch das Evangelium zum Glauben vorgelegt. Er wird für den Glauben hingestellt, Vers 25, wie ein Rettungsring dem Ertrinkenden zugeworfen wird. Und so klammert sich der Glaube an Christus, das stellvertretende Sühneopfer in seinem Blut. Und im Rückblick wird der Erlöste dann aufgrund des Schriftzeugnisses immer klarer erkennen, dass selbst sein echtes Ergreifen des Heils sich dem Geschenk der Gnade Gottes verdankt. Er wird Gott immer wieder loben und preisen für seine Rettung und Bekehrung, dass er zum Glauben finden durfte und dass er diesen totalen Umbruch erfahren durfte vom gefallenen Geschöpf, ausgeliefert dem Zorn Gottes, hin zum Schutz in des Hirten Arm und Schoß, der mein Vater wird. Und dieser Glaube, und das ist der letzte Aspekt, er erhält Anteil an Jesus und damit auch an Jesu vollkommener Gerechtigkeit. Das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen entfalten. Das ist dann das Thema von Römer 4. Wir haben über die Homepage unserer Gemeinde eine ausführliche Predigtreihe über den Römerbrief veröffentlicht, beg-hannover.de. Da können Sie alle Aspekte des Römerbriefes nochmal genau nachstudieren. Und da empfehle ich eben sehr auch diese Auslegung zu Römer 4, weil dieser Aspekt oft übersehen wird. Der Glaube bekommt Anteil an Christus. Das heißt, wie Christus meine Strafe stellvertretend auf sich nimmt, Römer 3, so rechnet er mir nun seine Vollkommenheit an. Das gehört auch zur Rechtfertigung. Nicht nur, dass meine Schuld komplett gesühnt ist, sondern dass ich vor Gott jetzt dastehe in der Vollkommenheit des Sohnes Jesu, die er mir zurechnet. Luther hat das den fröhlichen Wechsel genannt. Meine Schuld wird Christus zugerechnet und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Das ist ein fröhlicher Wechsel. Er benimmt meine Schulden und er vermacht mir seinen Reichtum. Und so stehe ich nun vor dem Vater da. Und jetzt verstehen wir, was Ludwig Graf von Zinzendorf in seinem berühmten Lied gemeint hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Christi Blut ist Römer 3 und Christi Gerechtigkeit ist Römer 4. Und Christi Blut ist, dass er stellvertretend meine Strafe übernimmt. Und seine Gerechtigkeit ist die, dass er mir seine Vollkommenheit umlegt, wie einen Mantel, wie ein Kleid, in dem ich vor Gott dastehe. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Und dann weiter, drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wundenrot. Und jetzt kommt's. Und wenn ich durch des Herrn Verdienst noch so treu wird in seinem Dienst, also selbst wenn das so wäre, dass ich eine ganz vorbildliche Nachfolge ablieferte, gewinn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab, wenn es so wäre, ist ja nicht so, aber selbst wenn es so wäre, sagt Zinzendorf, so will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut noch fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Das ist die einzige Haltung, mit der du und ich, mit der wir angemessen bei Gott im Himmel aufkreuzen können. Wir kreuzen dort nicht auf mit der langen Liste unserer treuen, hingebungsvollen Mitarbeit, sondern wir kreuzen dort auf, im Vertrauen allein, auf den vollkommenen Sohn Jesus Christus, der sein Opfer stellvertretend für uns gebracht hat. Und dann sind wir getrost, weil das, was er tat, ausreicht. Das ist das Einzige, was ausreicht, um uns auf ewig zu retten. Ich komme zum Schluss. Die kritische Frage für Paulus heißt nicht, wie kann ein gerechter Gott überhaupt Menschen richten und verdammen? Das ist nicht die Frage. Sondern das Hauptproblem im Hinblick auf das Wesen des heiligen Gottes heißt, wie kann der Schöpfer rebellische Sünder wie uns begnadigen und dabei zugleich heilig und vollkommen bleiben? Ihr Lieben, das ist doch das Problem. Das logische und moralische Problem ist doch nicht, dass Gott Sünder verdammt in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sondern das logische und moralische Problem ist, wie Gott heilig bleiben kann, obwohl er Leute wie mich und dich in seinen Himmel reinlässt. Das ist die Frage. Und das ist es, was die Bibel über den Menschen lehrt. Und das ist es, was wir den Sündern sagen müssen. Wie kann ein heiliger Gott, der Sünder nicht verdammt und in die Hölle wirft, sich selbst treu bleiben? Und die Antwort gibt dieser heilige Gott selbst am Kreuz, in seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und wer sich so an diesen Jesus klammert und sagt, rette mich, ich bin verloren, ich brauche deine Rettung, der wird Christ, der ist Christ. Wann ist ein Christ? Wenn er die Rechtfertigung durch Christus im Glauben ergreift. Das ist Gottes geniale Lösung für unser größtes Problem. Und einer, der das begriffen hat, war dieser Mann, Lukas Cranach, mit dessen Zeugnis schließe ich hier. Rechtfertigung ist die Initiative des Vaters, der Kraftakt des Sohnes und es wird ergriffen im Glauben. Cranach war der Maler der reformatorischen Wiederentdeckung des Evangeliums. Und er hat diese Wahrheit unter anderem in einem, das ist eines meiner Lieblingsbilder, meine Kinder haben es mir zu Weihnachten geschenkt, weil dieses Bild mich durch unendlich viele Vorträge des letzten Jahres begleitet hat. Nicht im Original natürlich. Das Original, wir sind nicht Krösus. Das Original hängt in Weimar in der Herderkirche, ist Teil eines Gesamtaltarbildes. Und hier sehen Sie den gekreuzigten Christus, hier den siegenden Christus über Hölle, Tod und Teufel. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Familienwappen der Cranachs und hier unser Mann Cranach. Er steht zwischen Johannes dem Täufer, der auf das Lamm Gottes verweist, das der Welt Sünde trägt, und seinem Freund Martin Luther, der auf die Bibel zeigt und sagt, hier steht's, wie wir gerettet werden können. Und wenn wir etwas näher rangehen, dann sehen wir, dass das entscheidende Detail dieses Gemäldes, nämlich den Blutstrahl, der von der Wunde Christi direkt auf den Kopf Lukas Cranachs zeichnet. Er hat dieses Bild entworfen. Sein Sohn hat das dann nach seinem Tod abgeschlossen. Also Lukas Cranach, der Jüngere, aber der Ältere hat es konzipiert, hat es entworfen. Und das ist Cranachs persönliches Zeugnis der Rechtfertigung. Er starb für mich. Es ist keine Vermittlung nötig, kein Priester, keine Kirche, keine Eucharistie, kein irgendwie geartetes Werk, sondern ich, Lukas Cranach, stehe, wenn auch 1500 Jahre danach, unter dem Kreuz des Christus, der sein Leben für mich gab und sein Blut für mich vergoss. Und ich weiß dies, weil er es in seinem Wort sagt. Er starb für mich. Und wenn Sie genau hingucken, dann merken Sie auch, wen Cranach in diesem Gemälde genau anschaut, wen er genau fixiert. Nämlich uns. Uns, die Betrachter des Bildes. So als wollte er uns fragen, und wie ist es mit dir? Glaubst du auch, verlässt du dich auch von Herzen darauf, dass Jesus für dich am Kreuz starb und sein Blut, sein Opfer, sein vollkommenes, stellvertretendes Opfer für dich die Tür zum Himmel, zum ewigen Leben und in die Vaterarme deines Schöpfers öffnet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an dafür, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Und wir danken dir, dass du es uns in deinem Wort so präzise und differenziert aufdeckst, Herr. Hier bei Paulus, aber auch an vielen anderen Stellen. Herr, wir wollen nicht aufhören, dich dafür zu loben und anzubeten. Und allmächtiger Vater im Himmel, darüber zu staunen, was du in deiner Allmacht und Liebe getan hast, um deine Gerechtigkeit und Heiligkeit mit deiner Liebe zu uns Verlorenen in Einklang zu bringen. Herr, wir stehen vor diesem Wunder und wir beugen uns darunter und wir danken dir von ganzem Herzen. Und Herr Jesus, wir bitten dich, wenn hier unter uns der eine oder andere sitzen sollte, der in dieses Zeugnis von Lukas Cranach noch nicht einstimmen kann, der noch nicht persönlich diesen Schritt zu dir gegangen ist, der sich noch nicht von ganzem Herzen zu seiner Rettung darauf verlässt, dass du für ihn starbst am Kreuz von Golgatha, dann bitten wir dich, schenke ihm oder ihr den Mut, dich anzurufen, Herr, und sein Leben ganz in deine Hände zu legen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich zum Leben und zum Sterben. Und wir loben dich, du lieber, guter Herr. Amen.